Ja, als ich das letzte Mal hier vorne stand, das ist, glaube ich, schon über 4 Monate her oder so. Deswegen würde ich gerne einmal noch ganz kurz erwähnen, was ich das letzte Mal oder worüber ich das letzte Mal gesprochen habe, weil ich daran anknüpfen möchte, also jedenfalls vom Bibeltext her. Und zwar hatten wir uns die letzten beiden Male mit dem Kapitel 4 aus dem Johannesevangelium beschäftigt. Da ging es zuerst um eine Frau in Samaria, die dem Herrn Jesus begegnet ist und ihn tatsächlich als den Messias anerkannt hat. Und dann ist sie in ihre Stadt gelaufen und hat das ihren ganzen Leuten in der Stadt erzählt. Und die haben dann auch geglaubt, erstmal auf ihr Zeugnis hin. Und dann sind sie zu Jesus gekommen und haben ihn gebeten, dass er doch noch eine Weile bei ihnen bleibt. Und das hat dazu geführt, dass sie ja jetzt endlich nicht nur durch das Wort der Frau, sondern durch die Begegnung mit Jesus selbst auch zum Glauben gefunden haben. Genau, und die haben ihn dann auch gebeten, ne, bleib doch noch da, und dann war er tatsächlich auch 2 Tage lang in Samaria. Und danach, oder ja genau, er erklärt dann nochmal den Jüngern ein wenig, wie sie quasi, oder ja, was es quasi bedeutet, Jesus nachzufolgen und wie man Zeugnis sein kann, so ein Stück weit. Und dann geht es weiter in Vers 43, als er sich dann von den Leuten dort verabschiedet. Und ich möchte diesen Text erst einmal lesen. Das ist Johannes Kapitel 4, ab Vers 43 bis zum Ende des Kapitels. Nach den 2 Tagen aber zog er fort und ging nach Galiläa. Jesus selbst bezeugte zwar, dass ein Prophet in seinem eigenen Vaterland nicht geachtet wird. Als er aber nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er während des Festes in Jerusalem getan hatte. Denn auch sie waren zu dem Fest gekommen. Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte, und da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm und bat ihn, er möchte herabkommen und seinen Sohn gesund machen, denn er lag im Sterben. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach, und ging hin. Als er aber noch unterwegs war, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten ihm und sprachen, dein Sohn lebt. Nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden war. Und sie sprachen zu ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Dies ist das zweite Zeichen, das Jesus wiederum tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Dieser Text handelt eigentlich von einem sehr zentralen Thema, wenn es um die Bibel geht, nämlich es geht um Glauben, es geht um Vertrauen. Und wir haben das heute auch schon ja einmal gesungen, Ich traue auf dich, o Herr, finde ich sehr passend in diesem Bezug. Man kann diesen Text in 3 Abschnitte teilen, oder jedenfalls habe ich dort 3 Abschnitte entdeckt. Der erste Abschnitt sind die ersten 3 Verse, in dem so ein bisschen die Vorgeschichte erklärt wird, wie Jesus nach Galiläa kommt. Und dann sehen wir halt auch etwas über den Glauben der Menschen, die ihm dort begegnen. Und das wird im Verlauf des Textes noch ein bisschen mehr deutlich. Dann den zweiten Abschnitt von Vers 46 bis Vers 50, wo geschildert wird, wie dieser königliche Beamte dem Herrn Jesus begegnet, und was er, ja, dass der quasi um die Heilung seines Sohnes bittet, welchen Glauben er hat und was Jesus tut. Und im letzten Abschnitt sehen wir, was mit dem Glauben dieses Mannes dann passiert und wie es allgemein mit dieser Geschichte weitergeht. Beginnen wir mit dem ersten Abschnitt. Also der Herr Jesus, der war ja erst in Samaria und mit seinen Jüngern unterwegs, und das war ja wirklich nur eine Durchreise. Ich glaube, in Kapitel 3 oder so steht, dass er mit seinen Jüngern nach Galiläa reisen wollte. Und das tut er jetzt auch. Er bricht auf, und dort gab es eine ganze Menge Leute, die scheinbar an ihn glaubten. Also zuerst in Samaria hat er eine Menge Jünger gewonnen, und nun ging er nach Galiläa, und weil er halt auch noch mehr Menschen erreichen wollte. Und dort in Galiläa ist er tatsächlich auch aufgewachsen, genauer gesagt in Nazareth. im zweiten Abschnitt lesen wir dann, dass er aber nicht nach Nazareth gegangen ist, sondern nach Kana, also dort, wo er sein erstes Zeichen jetzt endlich gemacht hat. Und in Vers 44 wird eine Aussage gemacht, nämlich, dass ein Prophet in seinem eigenen Vaterland nicht geachtet wird. Das finden wir auch in anderen Evangelien oder ich glaube sogar in wirklich allen anderen Evangelien, dass Jesus das gesagt hat, aber immer in einem anderen Bezug. Da bezog er sich nämlich eigentlich auf Nazareth. Allerdings behauptet Johannes hier nicht, dass er das an dieser Stelle gesagt hat, sondern er macht nur deutlich, das hat der Jesus einmal gesagt. Und das ist tatsächlich so gewesen, wenn man sich die Evangelien anschaut, dass die Leute in Nazareth, aber auch allgemein in Galiläa, ihn nicht unbedingt angenommen haben, wirklich angenommen haben, sondern jetzt in der Mehrheit, jetzt endlich, sie ihn ablehnten. Und Johannes erinnert sich an diesen Punkt, an diese Stelle oder an diesen Satz, den Jesus gesagt hat und bringt ihn hiermit ein, weil es auch wichtig ist, um den weiteren Text auch ein Stück weit zu verstehen. Und dann wird es eigentlich ganz spannend, wenn wir diese Aussage jetzt hören und dann lesen wir in Vers 45, dass die Galiläer Jesus aufnahmen. Und es muss sich hierbei um Juden gehandelt haben, denn es wird auch begründet, warum sie ihn aufnahmen. Denn sie waren auch bei dem Fest, also bei dem Passafest in Jerusalem. Und das war für Juden nun mal eine Pflichtveranstaltung. Und dort haben sie all die Wunder und die Heilungen gesehen, die der Herr Jesus gemacht hatte. Wahrscheinlich haben sie sogar die Tempelreinigung mitbekommen. Aber wie passt das alles zusammen? Und ich bin hier über diese Formulierung gestolpert. Die Galiläer nahmen ihn aber auf. Und wer sich erinnert, diese Formulierung hatten wir schon einmal. Weiß jemand, wo das auch noch vorkommt? Genau, in Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also wie passt das jetzt zusammen? Wenn man jetzt mal ganz genau hinschaut, also ich habe mir andere Übersetzungen noch angeschaut und da steht überall immer das Gleiche. Sie nahmen ihn auf. Deswegen musste ich dann ins Griechische reingucken. Und es gibt dieses griechische Wort, was dort steht, einmal in Johannes 1 und in Johannes 4. Das sind zwei unterschiedliche Begriffe. Das, was hier in unserem Text verwendet wird, das heißt dechomai. Und dieses Wort beschreibt eine bewusste, aber bereitwillige Annahme, etwas zu erhalten, was einem angeboten wird. Ich fand den Vergleich ganz interessant, wie zum Beispiel bei einer Hochzeitsfeier. Die Gäste stellen sich an, um dem Brautpaar zu gratulieren und das Brautpaar nimmt natürlich dankbar die Glückwünsche entgegen. An dem Tag ist man wahrscheinlich so aufgeregt, dass man sowieso die Hälfte von dem vergisst das meiste sowieso vergisst von dem, was einem gesagt wird. Aber trotzdem nimmt man das erstmal so an. Das Wort, was in Johannes 1 verwendet wird, ist das griechische Wort lambano. Und das bedeutet auch annehmen. Allerdings gibt es hier einen anderen Akzent. Während dechomai, also eher passiv ist, so ist lambano etwas Aktives. Also man nimmt etwas aktiv auf. Wenn man zum Beispiel etwas bekommt und es quasi direkt einsetzt, sodass es sich quasi manifestiert. Beispielsweise, ich frage nach einem Hammer und ich bekomme diesen Hammer. Ich nehme diesen Hammer an und benutze ihn direkt, um einen Nagel in die Wand zu schlagen, damit ich endlich das schöne Bild aufhängen kann, was ich geschenkt bekommen habe oder so. Oder du bekommst einen Auftrag von deinem Chef und du nimmst ihn sofort an und führst ihn auch sofort aus. Also diese Annahme ist quasi etwas Aktives und sie beeinflusst und verändert im Prinzip die nachfolgenden Handlungen oder auch letztendlich das nachfolgende Leben. Und das würde in diesem Zusammenhang bedeuten, dass wir diese Annahme, die in Johannes 1 steht, nicht mit dem vergleichen können, was hier gewesen ist. Das schließt natürlich nicht aus, dass es unter den Galiläern auch Leute gegeben hat, die wirklich an Jesus geglaubt haben, die ihn wirklich auch aktiv angenommen haben. Aber hier wird im Prinzip deutlich auch, worum es eigentlich geht, nämlich dass wir einen aktiven Glauben haben sollen, also dass wir ihn aktiv annehmen müssen, den Herrn Jesus. Und das ist genau das, was er sich wünscht, dass wir ihn in unser Leben lassen und er uns erfüllen kann, sodass wir durch Christus auch verändert werden. Und genau das, diese Frage, die können wir uns stellen oder müssen wir uns stellen, ob wir den Herrn Jesus wirklich so angenommen haben. dass wir diese Nachricht, dass er unsere Schuld am Kreuz getragen hat und unser Gericht auf sich genommen hat und uns jetzt endlich vor dem kommenden Zorn bewahrt, ob wir das wirklich so angenommen haben. Und wenn wir das wirklich verstanden haben und nicht einfach nur sagen, ja, das ist doch eigentlich ganz nett und ganz toll, sondern wenn wir das wirklich für uns persönlich in Anspruch genommen haben, dann wird es unser Leben wirklich verändern. Das Evangelium der Gnade Gottes ist es, was uns wirklich verändert. Gehen wir weiter im Text. Genau, Vers 46. Dort wird dann gesagt, dass Jesus halt in Kana gewesen ist, wo er bereits schon dieses eine Wunder getan hatte, das erste, dass er Wasser zu Wein gemacht hat. Und dort gibt es einen königlichen Beamten, vermutlich einen Juden, also der war in ziemlich hoher Stellung jetzt endlich, und sein Sohn war sterbenskrank. Der war aber nicht in Kana, sondern der war in Kapernaum. Und diese Stadt war ungefähr 30 Kilometer weit entfernt. Ich habe nicht ganz herausfinden können, ob dieser Mann in Kana oder in Kapernaum war. Also die meisten Ausleger gehen eigentlich davon aus, dass er in Kapernaum war und tatsächlich diese 30 Kilometer nach Kana gekommen ist, um Jesus zu sehen, um ihn quasi darum zu bitten, dass er seinen Sohn heilt. Das ist auf jeden Fall, ja, zeigt eigentlich, was dieser Mann da eigentlich schon hinter sich hatte, was er wirklich auf sich genommen hat. Und deshalb bittet er den Herrn Jesus und er sagt, und er fragt ihn, ob er nicht mitkommen kann und seinen Sohn heilen kann. Und dann sagt Jesus, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Bäm. Als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist doch sowas von hart. Warum? Warum sagt Jesus das hier? Ich meine, der Sohn ist gekommen, oder der Mann ist gekommen, weil sein Sohn todkrank ist. Und er will, dass er ihn heilt. Ich denke nicht, dass es ihm um ein Zeichen gegangen ist, sondern er wollte einfach, dass sein Sohn gesund wird. Und allein die Tatsache, dass er zu Jesus kommt und ihn bittet, zeigt doch, dass er wirklich glaubt, dass Jesus ihn auch heilen kann. Allerdings sagt Jesus nicht, wenn du nicht Zeichen und Wunder siehst, glaubst du nicht, sondern ihr. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, das zu beachten, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die Galiläer haben ihn ja aufgenommen und die standen wahrscheinlich noch alle um ihn herum. Er hat eigentlich gar nicht primär zu dem Mann gesprochen, sondern auch zu den ganzen Leuten, die um ihn herum standen. Und hier wird dieses Problem deutlich, dass wir Menschen oft irgendwie nach Beweisen suchen oder irgendwie Beweise haben wollen, Wunder sehen wollen, damit wir wirklich glauben. Quasi, was ich nicht sehen kann, das glaube ich nicht. Das ist heutzutage immer noch genau dieses Problem. Auch trotzdem gebraucht der Herr auch solche Wunder, um Menschen auch zu sich zu ziehen. Das müssen wir auch oder dürfen wir auch so anerkennen und auch sehen. Aber trotzdem ist es auch für den Mann immer noch ein Zeichen dafür, dass Jesus das erstmal nicht direkt etwas macht, sondern erstmal das so sagt. Er will auch deutlich machen, dass er in erster Linie gar nicht dazu gekommen ist, unsere irdische Not komplett irgendwie zu beseitigen oder so. Oder die Faszination des Außergewöhnlichen irgendwie zu befriedigen. Sondern es ging ihm eigentlich darum, dass wir Menschen erkennen, dass er als Sohn Gottes auf die Erde herabgekommen ist, um uns auf ewig zu retten. Das war sein primäres Ziel. Und der Mann, der geht gar nicht so wirklich auf diese Kritik, sage ich jetzt mal, ein, sondern er fleht Jesus an, dass er seinem Sohn aus dieser Not heraushilft. Und er bittet ihn um Erbarmen, weil er der Überzeugung war, dass Jesus ihn heilen kann. Und dabei appelliert er im Prinzip an seine Barmherzigkeit. Und das wird so deutlich, es war nicht unbedingt die erste Priorität, diese ganze irdische Not zu heilen oder zu beseitigen, sondern er will uns retten. Auch für das, er schaut noch viel weiter, er schaut in die Ewigkeit. Aber trotzdem erbarmt er sich. Und es zeigt, wie groß und wie genial Gott ist, dass er solche Wunder immer noch auch damals getan hat und auch heute noch tut. Und da wird deutlich, dass er barmherzig ist. Und dass, obwohl das eigentlich nur, ich sag mal in Anführungsstrichen, eine Nebensache ist für ihn, er ist trotzdem ganzheitlich an uns interessiert. Und ja, dieser Mann kam mit seinem Glauben, zugegebenermaßen, es war noch ein etwas kleiner Glaube, ich komme gleich noch drauf, warum. Aber er kam mit diesem Glauben zu Jesus. Er glaubte, okay, er kann meinen Sohn heilen. Und das sah der Herr Jesus. Er sah ihn. Er sah seinen Sohn und er sah um die Not. Und er sah diesen Glauben, den er hatte, und dann sagt er: Geh hin, dein Sohn lebt. Und das reicht aus. Der Mann hat kein Wunder gesehen, er hat keinen Beweis dafür, dass das wirklich stimmt, was Jesus da gesagt hat, aber er entscheidet sich dafür, das zu glauben. Und der Jesus sagt nicht nur, dass sein Sohn lebt, sondern auch, dass er gibt ihm auch noch einen Befehl mit, nämlich: Geh hin. Und es ist ganz oft so, dass der Jesus die Betroffenen auch mit in dieses Wunder, sag ich mal, einbezogen hat. Es zeigt im Prinzip, dass es auch dem Willen des Bedürftigen braucht, seine Worte auch wirklich anzunehmen. Und das tat der Beamte hier. Und das ließ er sich natürlich nicht zweimal sagen, weil er geglaubt hat, sondern er ging sofort los und ging hin, steht hier. Und da hatte er natürlich einen sehr langen Marsch vor sich. Aber das Schöne daran ist, er hatte plötzlich eine Hoffnung, eine fröhliche Hoffnung, die ihn angetrieben hat, diese 30 Kilometer jetzt nochmal zu laufen. Und genau das ist dieser Glaube, den der Herr Jesus so schätzt. In Johannes 20, Vers 29 sagt Jesus später zu Thomas, einem der Jünger: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Die Jünger haben Jesus eigentlich alle an einem Abend irgendwie gesehen und an einer Begebenheit ist er ihnen entschieden. Nur Thomas hat gefehlt. Und dann haben die Jünger dem Thomas das erzählt und er hat gesagt: Nee, das kann ich nicht glauben. Ich glaube nicht, dass Jesus auferstanden ist. Es sei denn, ich lege meine Hände in seine Wunden, in der Hand und auch in die Seite. Und dann ist der Thomas irgendwann mal mit dabei und der Jesus erscheint ihm nochmal. Und er geht genau darauf ein, auf das, was Thomas gesagt hat. Und er kann die Hände in die Wunden legen, in seine Wunden, in der Hand oder in den Händen und in der Seite. Und daraufhin glaubt Thomas. Und daraufhin sagt Jesus das, ne? Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Auch Thomas war gerettet. Auch wenn er im ersten Moment gezweifelt hat. Aber wie schön ist es doch, wenn wir solche Sachen nicht sehen, trotzdem glauben können. Und in Hebräer 11, Vers 1 wird Glaube folgendermaßen definiert: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das passt es, glaube ich, eigentlich ganz gut zusammen, was Glaube eigentlich bedeutet. Auch wenn wir das nicht sehen, was wir da, woran wir glauben, oder was wir uns vielleicht erhoffen oder wünschen, wir glauben trotzdem an den Herrn Jesus oder wir glauben trotzdem, dass er da ist, dass er vielleicht irgendetwas tun wird oder wie auch immer. Und in Hebräer 11, Vers 6 wird auch noch gesagt: Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Das heißt, Glaube ist tatsächlich etwas unfassbar Wichtiges. Das ist eigentlich das Einzige, was wir nur noch tun können. Genau, der Mann sah keine Auswirkung. Er hatte eben nur das Wort, was der Jesus ihm gesagt hatte. Und er entschied sich, darauf allein zu vertrauen. Und dieses Vertrauen wurde auch belohnt. Das sehen wir dann gleich noch. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass es kein großer Glaube wahrscheinlich war von diesem Mann. Kein bahnbrechender Glaube oder so. Denn mir ist aufgefallen, er bat ihn ja darum, nach Kapernaum zu kommen, um seinen Sohn gesund zu machen. Er glaubte oder hatte irgendwie diese Vorstellung: Okay, der Jesus, der kommt dann zu ihm, der legt ihm die Hand auf und dann wird er wieder gesund. Aber da Jesus Gottes Sohn ist, ist das für ihn gar kein Problem, diese Distanz. Das wusste er in diesem Moment aber nicht. Und genau diese Tatsache macht mir total Mut oder darf uns total Mut machen. Es ist eben nicht entscheidend, wie groß mein Glaube ist. Es reicht ein bisschen. Aber der Herr, an den wir glauben, der ist derjenige, der das Größere vollbringt. Der Größeres vollbringt, als wir uns überhaupt vorstellen können. Es ist nicht der große Glaube an einen Gott, sondern der Glaube an einen großen Gott. Er ist derjenige, der diesen Glauben sieht und er nimmt uns trotzdem an. Und er führt uns auch weiter in diesem Glauben und er stärkt auch den Glauben. Er erwartet eben nicht von uns, dass wir irgendwelche Wunder tun, sondern dass wir glauben, dass er diese Wunder tun kann. Er erwartet von uns nicht, dass wir mit unserem Sündenproblem selbst fertig werden und dafür sorgen, dass unsere Schuld, die wir vor Gott haben, bezahlt wird, das können wir überhaupt nicht. Und weil Gott genau das wusste, hat er seinen Sohn gesandt, damit er unsere Schuld bezahlt. Und alles, was er von uns möchte, ist, dass wir das persönlich für uns in Anspruch nehmen, uns demütigen und unter ans Kreuz stellen und sagen, das war mein Gericht, was er da Gott getragen hat. Und wir dürfen seine Gnade dann in Anspruch nehmen. Und wenn wir diese Gnade annehmen und mehr davon erfüllt werden, dann wird uns das auch mehr und mehr verändern. Und ja, das ist dann dieses Lambano, das ist einen so erfüllt, dass es das ganze Leben verändert. Aus Dankbarkeit heraus, weil er das für uns getan hat. Und aus dieser Dankbarkeit heraus dürfen wir ihnen dienen. Und das gilt natürlich auch für den Alltag. Auch wenn wir ja ihm wirklich gehören, dann müssen wir uns trotzdem immer wieder die Frage stellen, vertrauen wir ihm eigentlich? Vertraue ich Gott, wenn ich nichts von dem sehen kann, worum ich vielleicht gebeten habe? Oder vielleicht schlage ich mich mit irgendwelchen Gewohnheitssünden herum und frage mich, ob Gott mir diese Sünde überhaupt noch vergeben kann. Glaube ich das, wenn ich davon nichts spüre? Das sind Fragen, die uns immer mal wieder beschäftigen können. Aber was Gott eigentlich will, ist, dass wir einfach seinem Wort vertrauen. Denn dazu hat er es uns gegeben, damit wir sehen, wie Gott ist und dass wir ihn besser kennenlernen können. Und wenn er sagt, wenn du deine Sünde bekennst, so ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, 1. Johannes 1, Vers 9, dann vergibt er uns auch die Sünden, wenn wir sie ihm bekennen, wenn wir ihn darum bitten. Und das ist egal, ob ich es fühle oder nicht. Sein Wort steht darüber. Und die Bibel ist jetzt endlich voll von Verheißungen. Und es gibt so viele Verheißungen, gerade auch aus dem Alten Testament, die bereits eingetroffen sind, die zeigen, dass Gott zu seinem Wort steht. Und es gibt auch noch einige Verheißungen, die stehen auch noch aus, wenn es zum Beispiel um das tausendjährige Reich geht, um die ganzen Sachen, die noch in der Endzeit stattfinden werden. Aber ich bin mir sicher, dass auch das sich erfüllen wird. Und auch im Neuen Testament gibt es sehr viele Verheißungen, die immer an diese Bedingungen letztendlich geknüpft sind, wenn wir ihm gehören, also wenn wir gerettet sind, wenn wir glauben. Dann gibt es unzählige Verheißungen, auch im Neuen Testament, die in den Evangelien, aber auch in den Briefen uns genannt werden. Und wir müssen aber diese Verheißungen auch kennen. Also wir müssen uns auch mit seinem Wort beschäftigen, damit wir verstehen, was Gott eigentlich mit uns vorhat, was er uns eigentlich schenken möchte, damit wir das überhaupt im Glauben annehmen können. Und wenn wir dann um etwas bitten und nicht wissen, ob es wirklich sein Wille ist, dann dürfen wir trotzdem darin ruhen, dass der Herr für uns ist. Wenn wir ihm gehören und ja, es uns jetzt endlich auch zum Besten dienen muss, auch wenn wir das erstmal nicht verstehen können. Und ich musste da an einen Vers in Römer 8, Vers 32 denken. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das macht deutlich, der Herr Jesus hat das Hauptproblem, er hat unser Hauptproblem bereits gelöst. Also dürfen wir ihm auch vertrauen, dass er uns in diesem Leben, was wir hier auf dieser Erde leben, auch bei uns sein wird. Das steht in Matthäus 28, dass er gesagt hat, ich werde bei euch sein, alle Tage bis an das Ende dieser Weltzeit. Das hat er versprochen und das wird er auch halten. Und dann können wir vielleicht auch ein wenig gelassener in die Probleme des Alltags gehen, auch wenn ja manche Probleme sich nicht unbedingt direkt lösen, aber wir dürfen wissen, das Hauptproblem ist gelöst und der Jesus ist bei uns. Was brauchen wir eigentlich noch mehr? Das darf uns einfach Mut machen. Ja, wenn wir das einfach im Blick haben, einfach darauf schauen, was er uns für uns getan hat, dass er unsere Schuld bezahlt hat. Wir dürfen auf seine Liebe und auf seine Gnade schauen und darin sehen, er ist wirklich für uns. Und er drängt sich auch niemandem auf. Er lässt uns die Wahl, so wie er es auch diesem Mann gelassen hat. Er hat gesagt, geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mann hat das gemacht. Er hat das geglaubt und er ging los. Und dann, als er noch unterwegs war, dann kamen ihm seine Knechte entgegen und bestätigten ihm exakt das, was der Jesus ihm gesagt hatte. Dein Sohn lebt. Und als er war vielleicht nicht unbedingt überrascht, weil er hat es ja eigentlich schon geglaubt, das war eigentlich nur eine Bestätigung dessen, was er bereits geglaubt hat. Und dann fragt er, wann die Krankheit denn von ihm gewichen ist. Und dann sagen sie ja am gestrigen Tag um die 7. Stunde, das ist vermutlich 13 Uhr. Das heißt, er ist losgelaufen und wahrscheinlich dann muss vielleicht sogar noch mal irgendwo übernachtet haben, weil er das, diese Strecke in einem Tag gar nicht geschafft hat. Und es war exakt dieselbe Stunde, in der der Herr Jesus ihm diese gute Nachricht gesagt hat. Das bestätigt seinen Glauben. Und er lernt dabei halt noch etwas über den Herrn Jesus, nämlich, dass er nicht an diese räumliche, dass er nicht räumlich begrenzt ist, dass seine Macht über diese Dimensionen hinausgeht. Seine Macht wirkt über Distanzen, über große Distanzen. Und wenn diese Genesung jetzt meinetwegen einfach so geschehen sein sollte, woher sollte der Herr Jesus das gewusst haben, dass der Sohn wirklich geheilt ist? Es zeigt, der Herr Jesus hat ihn wirklich geheilt, über die Distanz hinweg. Und das lernt dieser Beamte hier auch. Das hat er begriffen und er glaubt. Und er muss es seiner Familie und den Knechten, also seinem ganzen Haus im Prinzip erzählt haben, dieses Wunder, was da geschehen ist. Denn dann steht, dass nicht nur er glaubt, sondern auch sein ganzes Haus. Und ich bin mir sehr sicher, dass sie an den Herrn Jesus als den Sohn Gottes geglaubt haben. Und das war das zweite Zeichen, was der Jesus hier getan hat. Also natürlich, er hat viele Wunder getan, aber es gibt einen Unterschied zwischen Zeichen und Wunder. Nämlich Wunder sind, ne, Zeichen sind im Prinzip auch Wunder, aber Zeichen haben nochmal eine tiefere Bedeutung. Und vielleicht ist es genau das, dass er hier deutlich macht, dass er über Raum und Zeit steht. Und damit deutlich macht, er ist wirklich der lebendige Sohn Gottes. Er ist eben der Schöpfer von allem. Ja, und wenn wir unser Vertrauen auf den Herrn Jesus setzen, dann wird er diesen Glauben einfach stärken, wenn wir ja wirklich ihm vertrauen. Und wie er das tut, das liegt in seiner Hand. Und vielleicht ist es manchmal ganz hilfreich, wenn wir Dinge mit Gott erleben, das aufzuschreiben. Weil es Zeiten gibt in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, wir sind so weit von Gott weg und habe ich überhaupt schon mal was mit Gott erlebt oder so? Ist das überhaupt alles echt? Dann können wir vielleicht auf diese Notizen mal zurückblicken und sagen, doch, der Herr Jesus hat auch in meinem Leben schon gewirkt. Und das darf uns einfach Mut machen, wirklich auf ihn zu vertrauen. Er ist eben kein Wunscherfüller, sondern, ich habe es bereits schon erwähnt, er hat unser Hauptproblem gelöst. Und er hat uns verheißen, dass er trotz allem bei uns ist, dass er uns durchträgt und Probleme manchmal löst, manchmal einfach nur bei uns ist. Wie er das jetzt endlich macht, das, ja, dürfen wir ihn überlassen, weil sein Weg einfach immer besser ist. Was haben wir gelernt in diesem Text? Wir haben erstmal gesehen, wie unterschiedlich der Herr Jesus von den Menschen aufgenommen wurde. Die Galiläer an sich im Allgemeinen waren zwar interessiert, weil sie auch seine Wunder gesehen hatten, aber letztendlich blieb es bei einer einfachen Bewunderung. Und dann sehen wir aber einen Mann, der wirklich geglaubt hat, der ja in Not war, weil sein Sohn todkrank war. Und der Mann glaubte, dass Jesus ihn heilen konnte und deswegen hat er ihn um Erbarmen gebeten. Und das tat der Herr Jesus. Er erbarmte sich über ihn und heilte ihn, einfach nur durch ein Wort. Und der Mann glaubte, obwohl er keinen wirklichen Beweis dafür hatte, zuerst. Und er tut das, was Jesus ihm sagt und geht zu seinem Sohn. Und siehe da, Jesus hatte recht, er hat ihn wirklich geheilt. Und gleichzeitig stärkt der Herr Jesus den Glauben dieses Mannes und bewirkt gleichzeitig noch Glauben in der ganzen Familie und in der ganzen Belegschaft, die in diesem Haus gearbeitet hat. Das ganze Haus glaubte. Es zeigt uns, dass wir an den Herrn Jesus jetzt endlich glauben müssen, dass wir nichts anderes tun müssen, als einfach nur das anzunehmen für uns ganz persönlich. Aber er ist jetzt endlich derjenige, der uns rettet. Auch wenn es nur ein kleiner Glaube ist, Gott sieht es trotzdem. Und ich musste an den Vers in Jesaja 42, Vers 3 denken. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Und wir dürfen an dieser Begebenheit und noch an so vielen anderen Stellen in der Bibel sehen, dass der Herr treu ist, dass er vertrauenswürdig ist. Weil er unser Hauptproblem, unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat. Und ja, diese damit verbundene, eigentlich verdiente Gottesferne von uns abwendet. Er hat seinen eigenen Zorn jetzt endlich getragen, um uns vor seinem Zorn zu bewahren. Und deshalb, das ist der Beweis, dass er uns wirklich liebt, dass er es wirklich gut mit uns meint. Deswegen können wir ihm wirklich vertrauen, deswegen dürfen wir ihm vertrauen, weil er es gut mit uns meint. Das Ewige ist gesichert, ja. Und alles, was hier auf dieser Erde passiert, da hat er versprochen, dass er bei uns ist. Und er ist auch derjenige, wenn er das Schlimmste bereits getragen hat, dann wird er uns auch durch alle möglichen Sachen tragen können und auch mitfühlen können, die wir jetzt endlich erleiden. Das steht auch im Hebräerbrief, dass er, der ja das alles erlitten hat, wenn wir einfach nur auf die Kreuzigungsgeschichte gucken, aber auch schon allein auf sein Leben, was er alles auf sich nahm, was er erlitten hat, diese ganzen Spott, den Hass, Ablehnung, alles, die komplette Palette. Und deswegen kann er auch mitfühlen mit uns und er weiß, wie wir uns fühlen. Er weiß das noch viel besser, als wir uns das manchmal vorstellen können. Und deswegen dürfen wir wissen, er ist wirklich bei uns und er ist gut. Amen.